SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Die Ausbildung zum Polizeikommissar, die dauert im Saarland 3 Jahre und sie beginnt mit der Vereidigung. Heute werden in Saarbrücken 51 Frauen und Männer als Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter vereidigt. Mein Kollege SR3-Reporter Christoph Borgans ist vor Ort. Christoph, es ist also nicht nur eine Formalie, sondern ja, ein wirklich festlicher Akt. Ich nehme auch an, dass sich die Leute drauf freuen dann.
Genau, das hat ja auch alles sehr, sehr festlich begonnen mit der Musik der Big Band der Polizei und einer Begrüßung durch den Landespolizeipräsidenten Thorsten Weiler.
Für Sie, weil Sie heute den Grundstein Ihres beruflichen Werdegangs liegen. Sie werden offiziell in den Berufsstand einer Polizistin und eines Polizisten eintreten. Mit allen Rechten, aber auch mit allen Pflichten, die damit einhergehen.
Ja, das ist nämlich eben der Anfang der Polizeikarriere und deswegen ist das hier auch so ein bisschen so eine Atmosphäre wie am ersten Schultag, aber einer, auf den sich die Schüler wirklich freuen.
Man ist natürlich sehr aufgeregt. Die ganzen Angehörigen sind ja auch da.
Wer ist denn von Ihnen da?
Meine Freundin und meine Eltern.
Und alle in so einem strahlend weißen Uniformhemd mit Krawatte. Die haben sie nicht zum ersten Mal an, aber fast.
Bei der Ankleidung durfte ich schon anprobieren, hat mir auch super gestanden. War mal schön, Uniform zu tragen. Und jetzt halt eben heute beim großen feierlichen Ereignis freue ich mich mal, das auch der Familie zu zeigen. Ne?
Und viele, mit denen ich gesprochen habe, die sagen tatsächlich, das ist mein Traumberuf, so wie im Klischee. Und für eine Anwärterin ist sogar so, die hat 12 Jahre lang darauf warten müssen, hat sie nicht in einem anderen Beruf gearbeitet.
Weil ich einfach erstmal Geld verdienen wollte, bin dann bei dem Job geblieben, habe aber jetzt in der Elternzeit gemerkt, dass ich darin nicht alt werde und bin dann jetzt meinem Traum nachgegangen.
Was macht das aus, dein Traumberuf Polizist?
Ich denke, die Vielfältigkeit im Beruf. Man hat viel mit Menschen zu tun. Man sieht viel, viel Schönes, auch viel Schlechtes. Aber für mich persönlich macht es aus, den Menschen zu helfen.
Aber natürlich war der Beruf vor 12 Jahren auch ein anderer, wenn man zum Beispiel an die Polizistenmorde in Kusel oder in Mannheim denkt. Das hat auch gezeigt, wie gefährlich der Beruf ist. Und trotzdem machen die Leute das, trotzdem lassen sich darauf ein. Aber das ist auch so eine Frage, die haben die natürlich auch alle schon oft gehört.
Ich verstehe auch, dass dadurch dann ein gewisser Angst davor vielleicht entsteht. Aber ich finde, das ist ein Trugschluss, weil gerade diese Vorkommnisse zeigt ja, dass es draußen immer gefährlicher wird. Und deswegen braucht es genau jetzt gute Polizisten.
Und tatsächlich ist dieses Jahr sogar ein besonders starker Jahrgang. 51 Frauen, 93 Männer, zusammen 144 und die vom letzten Jahr. Zusammen ist das so groß wie noch nie, sagt Minister Joost. Und es hat aber natürlich in den letzten Jahren auch immer so Probleme gegeben mit dem einen oder anderen, der dann abgebrochen hat oder der das auch nur so als eine Übergangsphase ausgenutzt hat. Und Joost hat auch gesagt, dagegen möchte man jetzt vorgehen. Man möchte weniger Verbrecher, aber man möchte auch weniger Abbrecher.
Und diejenigen, bei denen wir eventuell das Gefühl haben, die wollen eigentlich gar nicht zur Polizei, sondern sich ein halbes Jahr eine entsprechend gut dotierte Übergangszeit letztendlich genehmigen, denen sagen wir, täuscht euch nicht, das Geld fordern wir zurück.
Bei den Anwärtern kann man natürlich nicht sagen, wer zu denen gehört, die da vielleicht abbrechen. Ich muss sagen, mit den meisten, mit denen ich gesprochen habe, kann ich mir das schwer vorstellen, weil da eben so die große Begeisterung dahinter steckt.
Jeder wollte mal im Polizeiauto früh sitzen oder hat sich gefreut, wenn er das Blaulicht gesehen hat. Im Endeffekt hat es jetzt bei jedem von uns geklappt. In den nächsten 3 Jahren geht's los und hoffentlich erfolgreich natürlich.
Jetzt haben wir noch diesen schönen O-Ton zum Schluss gehört. Vielen Dank, Christoph, für diese Information von der Vereidigungsfeier der Kommissaranwärter und Anwärterinnen heute im Saarland. Christoph Borgans war dabei für die Region am Nachmittag auf SR3. Wir waren ja heute schon mal in der Innenstadt von Völklingen hier auf SR3. Innenstadt Völklingen, das ist eines der Viertel, das die Landesregierung zu sogenannten Perspektivquartieren auserkoren hat. Da soll vor allem die Armut der Menschen bekämpft werden. Der Ministerrat hat dort heute getagt und danach nochmal über die Perspektivquartiere informiert. Nicht nur in Völklingen, das gehört dazu, auch Neunkirchen und Saarbrücken-Burbach. SR-Reporter Aaron Klein ist bei mir hier im Studio. Aaron, erklär uns nochmal dieses Projekt. Genau.
Naja, das Stichwort ist quartiersbezogene Armutsbekämpfung. Das Saarland hat vor etwa einem halben Jahr schon ein Modellprojekt gestartet, wie du sagst, nicht nur in Völklingen, auch in Burbach und in Neunkirchen. Also laut Sozialminister Jung in Vierteln, die besonders geprägt sind von Armut und sozialen Konflikten. Diese Viertel, die sollen in den nächsten 10 Jahren Aufsteigerquartiere werden. Das heißt im Prinzip, viele Probleme sollen da jetzt gleichzeitig angegangen werden und zwar sehr eng verzahnt mit den Akteuren da vor Ort, so der Plan. Also Beispiel Völklingen, da wären das die Stadt Völklingen, der Regionalverband und auch einige Wohlfahrtsverbände vor Ort, die da eh schon zum Beispiel soziale Projekte betreuen, etwa Caritas oder die Diakonie. Ministerpräsidentin Redinger hat das so formuliert, dass da jetzt das Land als ja, sozialer Dienstleister in die Bresche springen will, nicht in die Bresche springen will, sondern das soll mit den Leuten vor Ort passieren, die da eh schon gute Arbeit machen.
Bleiben wir mal beim Beispiel Völklingen. Was sind denn die Probleme da vor Ort?
Naja, in Völklingen ist die nördliche Innenstadt Teil dieses Modellprojekts. Knapp 40.000 Menschen leben da, knapp die Hälfte davon Ausländer. Es gibt dort eine Arbeitslosigkeit von etwa 20%, zu wenige Kita-Plätze, einen sehr großen Sprachförderbedarf, gerade in den Grundschulen, zu wenig bezahlbaren Wohnraum, marode Gebäude und ich könnte noch so ein bisschen weitermachen.
Okay, also ambitioniertes Projekt, wenn man sagt, in 10 Jahren soll das ein Aufsteigerquartier sein. Du sagst, das Modellprojekt ist schon vor einem halben Jahr gestartet. Es ist ein großer Plan. Was ist denn dann jetzt im letzten halben Jahr schon passiert?
Ja, noch nicht so wirklich viel. Zum Auftakt hieß es, die entsprechenden Viertel, die sollen gründlich untersucht werden und es soll in jeder Modellregion, Völklingen, Neunkirchen-Burbach, je eine Stelle zur Koordinierung der Mittel und der Arbeit vor Ort geben. Von diesen 3 Stellen sind 2 besetzt, plus noch eine Stelle im Sozialministerium und in einem halben bis dreiviertel Jahr sollen dann die ersten konkreten Ziele und Maßnahmen formuliert werden.
Also seit Start des Modellprojekts vor einem halben Jahr ist noch nicht sehr viel passiert. Nee. Klappt das ganze Projekt also in 10 Jahren, diese 3 Quartiere zu Aufsteigerquartieren zu machen? Was meinst du?
Mit dem Stand von heute und mit dem Start von vor einem halben Jahr sage ich ganz klar nein. Ministerpräsidentin Redinger sagt zwar, die Koordinierung und die Stellen dafür, die sorgen dafür, dass Mittel besser eingesetzt werden. Und sie sagt auch selbst, das ist alles sehr ambitioniert und dass in 10 Jahren da ein hoher 2-stelliger Millionenbetrag fließen soll. Aber über das Projekt quartiersbezogene Armutsbekämpfung, da redet man in der Landesregierung schon seit knapp 2 Jahren. Vor einem halben Jahr war der Startschuss. Es sind noch nicht mal alle Stellen dafür besetzt, geschweige denn ein konkretes Ziel formuliert, was in den jeweiligen Vierteln passieren soll. Insofern der Termin heute in Völklingen, der war aus meiner Sicht viel Kosmetik, viel PR, aber nichts Konkretes, was jetzt zum Beispiel in Völklingen konkret passieren soll. Kein Zeitplan und erst recht kein Finanzierungsplan.
Okay, vielen Dank, Aaron Klein, für diese Einschätzung. Wir schauen uns das genauer an, dann die nächste Zeit, wie es um die quartiersbezogene Armutsbekämpfung der Landesregierung steht. Vielen Dank. In 6,5 Stunden ohne Umsteigen von Saarbrücken nach Berlin, das ist mit einer ICE-Direktverbindung seit ein paar Jahren schon möglich. Zum Fahrplanwechsel im Dezember, jetzt dieses Jahr, da kommt eine weitere Direktverbindung dazu. SR3-Reporterin Carmen Bachmann hat die Infos. Carmen, was wird sich denn genau ändern?
Ja, ab 15. Dezember wird es täglich auch um 13.28 Uhr einen ICE direkt nach Berlin geben. Der hält in Homburg, Kaiserslautern, Neustadt, Mannheim, Darmstadt und Frankfurt und fährt dann von dort ohne weiteren Halt nach Berlin. Ankunft ist dann um 20.04 Uhr. Ideal zum Einchecken ins Hotel oder ins Berliner Nachtleben. Das schreibt das Verkehrsministerium in seiner Pressemitteilung. Wer es nur aufs Nachtleben abgesehen hat, der kann dann morgens auch direkt wieder zurückfahren. 7.57 Uhr Abfahrt am Berliner Hauptbahnhof und um 14.40 Uhr ist man dann wieder zurück in Saarbrücken.
Und weil man nicht umsteigen muss, kann man dann auch die ganze Fahrt schlafen. Optimal. Es ist die 2. Direktverbindung, sagst du. Seit 2018 gibt es ja morgens eine um 6.28 Uhr. Die ist aber im Moment gar nicht buchbar.
Ja, das ist richtig. Seit Mitte Juli pausiert dieser ICE. Und das hat mit den Bauarbeiten zwischen Mannheim und Frankfurt an der sogenannten Riedbahn zu tun. Mit dem Winterfahrplan, also ab Mitte Dezember, wird auch diese Fahrt wieder aufgenommen. Und auch da gehört eine Rückfahrt dazu. Mit Abfahrt um 17.01 Uhr kommt man dann ohne Umsteigen um 23.29 Uhr in Saarbrücken an. All diese Verbindungen sind übrigens ab 16. Oktober über die bekannten Wege buchbar.
Für die Anbindung von Saarbrücken an den Fernverkehr, ist das ja schon ein Erfolg? Wir haben da ja schon oft drüber gemault, muss man sagen. Wie kommt jetzt diese neue Verbindung dazu?
Ich weiß nicht, ob es eine große Rolle gespielt hat, aber der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Richard Lutz, der sagte, als gebürtiger Pfälzer, der in Saarbrücken studiert habe, freue er sich über die neue Direktverbindung in seine Heimat. Ja, wer weiß, vielleicht hat es damit zu tun. Die Politik hingegen hier im Saarland, die verbucht das für sich. Ministerpräsidentin Redinger sagt, sie habe sich persönlich eingesetzt. Sie spricht von einer echten Verbesserung und von einem starken Signal. Und auch der Chef der Saar-FDP und Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic, der sagt, er hofft, dass dieses Angebot jetzt noch mehr Menschen in die Bahn lockt. Richtig ist natürlich schon, woanders fallen Fernverbindungen weg und das Saarland bekommt eben eine dazu.
Eine zusätzliche Direktverbindung der Bahn, also das ist ja nicht nur für Freunde des Berliner Nachtlebens interessant. Das kann natürlich auch Menschen in die Bahn locken, die sonst vielleicht eher fliegen würden.
Ja, das könnte man meinen. Da habe ich mal beim Flughafen nachgefragt. Natürlich ist die Bahn mit einer zweiten Verbindung eine größere Konkurrenz. Allerdings geht mit dem Flugzeug etwas, was die Bahn so derzeit nicht leisten kann. Beruflich Reisende, die können nämlich einen kompletten Arbeitstag in Berlin verbringen, morgens hier losfliegen, abends wieder zurück sein. Flughafensprecher Wagner sagt, dass die meisten Berlin-Passagiere ab Saarbrücken auch das genau so nutzen. Das erweiterte Angebot der Bahn, das konkurriert also nur um Reisende, die auch in Berlin übernachten.
Mit dem neuen Fahrplan im Winter jetzt 2024 gibt es eine neue ICE-Verbindung Saarbrücken-Berlin nonstop ohne Umsteigen. Gute Nachrichten für Bahnfahrer. Ab heute bis Samstag sind im Saarland Naturschützer aus ganz Deutschland zu Gast zum Deutschen Naturschutztag. Rund 1000 Naturschützer haben sich angemeldet. Auch grenzüberschreitend findet das Ganze statt. Das ist der größte deutsche Kongress rund um das Thema. Ein Schwerpunkt wird in diesem Jahr die europäische Kooperation sein. Das passt ja sehr gut zum Saarland. Ich habe den Vorsitzenden des Bundesverbandes beruflicher Naturschutz, Heinz-Werner Persiel, vor der Sendung gefragt, ob das ein Punkt ist, bei dem es hakt in Europa beim grenzüberschreitenden Naturschutz.
Ich würde das Thema ungern auf den grenzüberschreitenden Naturschutz beschränken. Naturschutz ist eine Sache, die nicht nur grenzüberschreitend wirkt, sondern auch flächenüberschreitend wirken sollte. Und wenn wir an Europa denken, hat Europa ja die Vorgaben für den Naturschutz auch gemacht in der Vergangenheit durch entsprechende Programme zur Förderung der Erhaltung von Natur ohne Grenzen. Aber eben auch, wenn Sie Europa ansprechen, da wird auf der europäischen Ebene auch Förderprogramme gestellt für die Landwirtschaft. Mhm. Das ist unser größtes Problem. Dieser Zwiespalt wird auf der europäischen Ebene leider nicht gelöst, sondern beide fahren parallel nebeneinander. Naturschutz auf der einen Seite durch europäische Förderprogramme, Landwirtschaft auf der anderen Seite durch die europäische Agrarförderung. Die gemeinsame Agrarpolitik ist uns ein Dorn im Auge, muss ich ganz ehrlich sagen.
Was genau bei der Agrarpolitik?
Die unbedachte Flächennutzung und Förderung dieser Flächennutzung. Wenn Sie sich mal vorstellen, die Bauern in Europa bekommen für jeden Hektar Ackerland 100 Euro einfach so, weil sie Ackerland bewirtschaften. Und das hat natürlich jetzt, wenn Sie mal ans Baltikum denken, was ja auch zu Europa gehört, da war ich kürzlich, dann sehen Sie, dass die Veränderung in dem Baltikum, wir sind 2007 das erste Mal da gewesen, jetzt wieder da gewesen. In dieser kurzen Frist, die da die Landwirtschaft gearbeitet hat, ist viel kaputt gegangen von Natur. Durch die Förderung der Landwirtschaft, durch die Intensität der Landwirtschaft ist da Natur kaputt gemacht worden.
Weil Fläche einfach Geld bringt in dem Fall.
Ohne Wirkung, ohne Arbeit bringt Fläche Geld. Und das ist das Hauptproblem.
Also da müsste einfach die Förderung anders verlaufen. Das ist ja schon viel diskutiert worden. Ist das etwas, was Sie auch versuchen, jetzt mehr in die Politik zu bringen mit Ihrem Naturschutztag?
Unbedingt. Ein ganz wichtiger Teil des Naturschutztages ist natürlich die Förderung der Agrarpolitik. Die Förderung der Agrarpolitik ohne Berücksichtigung des Naturschutzes, das ist das Problem. Die Förderung der Landschaft, die Förderung des Naturschutzes, findet auch ohne Landwirtschaft statt. Das ist auch das Problem, das andererseits. Und wir erwarten, dass die Europäische Union irgendwann mal begreift, dass es nicht darum geht, beide Seiten zu fördern, sondern dass es darum geht, beide Seiten gemeinsam zu betrachten und ein Förderprogramm aufzulegen. Das findet immer noch nicht statt.
Wir hatten jetzt gerade Anfang des Jahres die großen Bauernproteste erlebt, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. Und muss man sagen, da schien das Thema doch eher unvereinbar zu sein. Also woran sehen Sie da eine Möglichkeit, das zu lösen?
Im Moment sehe ich gar keine Möglichkeit, das zu lösen, denn einfach die Politik läuft in die falsche Richtung. Wenn Sie an Europa denken, gucken Sie nach Holland, gucken Sie nach Frankreich, gucken Sie nach Italien. Überall sind Kräfte am Werke, die mit Ausgleich, die mit Naturschutz und Landwirtschaft kaum was am Hut haben. Und das ist unser Problem. Die Politik läuft uns aus dem Ruder. Und deswegen versuchen wir, fachliche Grundlagen zu liefern mit dem Deutschen Naturschutztag, damit die Politik entsprechend wach werden kann.
Es wird ganz oft auch Naturschutz kontra Klimaschutz gestellt. Also dass jetzt gerade zum Beispiel Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen ja auch wieder einen Flächenfraß verursachen zum Beispiel. Wie sehen Sie da eine Lösung für diesen Konflikt, wenn es denn einer ist?
Also als Naturschützer kann ich ja die Auffassung vertreten, als Hardliner. Das kann alles nicht sein, dass da argumentiert wird. Also wir brauchen alternative Energie zu Lasten des Naturschutzes. Das kann nicht sein. Wenn ich allerdings die Sache betrachte, schauen Sie mal die Flächenphotovoltaik, die auf Flächen stattfindet, die landwirtschaftlich schlecht nutzbar sind. Wenn Sie bei Windenergieanlagen denken, Hauptproblem ist die Veränderung des Landschaftsbildes. Wir haben keine Landschaft mehr, wo Natur noch sich darstellt. Überall stehen diese Windräder, die Windräder werden schneller, die Windräder stehen überall, die Vogelschneisen werden durchschnitten. Das ist aus Sicht des Naturschutzes nicht besonders positiv. Andererseits, wo kommt die Energie her? Auch Naturschutz braucht Energie.
Positionen und Themen beim Deutschen Naturschutztag. Darüber haben wir mit dem Vorsitzenden des Bundesverbandes beruflicher Naturschutz, Heinz-Werner Persiel, gesprochen in der Region am Nachmittag auf SR3.